Fotopodcast.
Hallo liebe Fotofreunde und willkommen zum Fotopodcast Folge 39, unserer Weihnachtsfolge. Heute dabei volle Besetzung der Michael.
Hallo.
Der Stefan.
Hallo.
Und ich, der Marek. Unsere Themen für heute sind die Canon 7D, das Lens Baby, etwas über Licht. Und wir haben für euch einen Fotopodcast Farbkreis zum Download vorbereitet. Dann haben wir ein bisschen was zu HDR, DRI, ein paar Neuigkeiten zum Workshop und noch ein bisschen was Weihnachtliches. Ja, Michael, du hast hier vor dir bald fast direkt auf der Tastatur was Neues liegen. Du
hast mal ganz
aufgerüstet.
Ganz kurz einen Soundcheck, Moment.
So, das klingen, ist eine Nähmaschine.
Das war genau so, klingt eine Nähmaschine. Oder 7,8 Bilder die Sekunde einer Canon 7D. Wie hat Stefan so schön gesagt, wenn ich mal protzen will, dann darf ich. Ein bisschen Neid hat er von seiner D90 zu meiner 7D anscheinend dann doch. Gut, okay, ich will auch mal im Vorteil sein.
Ich erzähle nachher was zu der Langsamkeit in der Fotografie.
Gut. Das Schöne heute ist übrigens, dass wir mal wieder direkt in einem Raum versammelt sind und nicht über Skype. Deswegen. So die ersten bösen Blicke sind schon gefallen.
Wir haben noch einen Gast, Elvis ist wieder da, also wenn ihr ein bisschen Knochen knabbern hört im Hintergrund, Elvis vergnügt sich hier, unser Fotopodcast-Hund darf auch mal wieder dabei sein.
Ja, und jetzt kehre ich doch kurz zurück zu der 7D. Das ist das Schmuckstück, das direkt vor mir liegt, so wie Marek schon kurz angedeutet hat, fast direkt auf der Tastatur. Und ich möchte euch nur einen kurzen Erfahrungsbericht zu diesem doch derzeit aktuellsten Modell neben der 1D Mark IV, die ja jetzt auch am Kommen ist, von Canon zu hören geben. Es ist, wenn man wie ich vorher mit der 40D gearbeitet hat, dann eine kleine Umstellung zur 7D. Display soweit ist identisch, aber wie auch vorher schon in der Vorankündigung gesagt, das Modell hat ein paar Knöpfe mehr. Auch eine etwas andere Funktionsart und Weise, die man sich aber anpassen kann, was ich auch getan habe. Wir arbeiten hier mit wesentlich mehr Kreuzsensoren und Messzonen. Das heißt nicht mehr einzelne Messpunkten, sondern wenn man will, hat man hier 5 verschiedene Messzonen, die wiederum in mehrere Messpunkte eingeteilt sind. Und hier wird immer der, eigentlich, wenn man es einfach erklärt, am nächsten zum Objektiv liegende Punkt scharf gestellt und fokussiert. Man kann es aber auch, und das habe ich auch getan, so einstellen, wie man es von den vorhergehenden Modellen gewohnt war. Das heißt, immer die einzelnen Messpunkte sich auswählen und die dann, in dem Fall mache ich das über den Joystick, andere können das über das Steuerrad oder über die anderen Knöpfe in der Standardkonfiguration der Kamera, die man dann individuell auswählen kann. Hier ist das Scharfstellen wesentlich genauer als bei der 40 oder auch der 50D aufgrund der höheren Anzahl der Kreuzsensoren. Und die ersten 2-3 Shootings mit der Kamera konnte ich schon machen, sowohl im Studio als auch on location. Und ich bin schlichtweg begeistert. Abgesehen von der Geschwindigkeit, ihr konntet euch eben mal von dem Original-Sound der 7D überzeugen, dann ist es auch die Funktionalität. Ein kleines Beispiel, ich habe in einer medizinischen Praxis eine, ich nenne es mal Durchsicht fotografiert, das ist im Endeffekt von der Rezeption bis hinten zum Arbeitsbehandlungszimmer, sind mit den beiden genannten Räumen noch 2 dazwischen, somit 4 Stück und man kann von vorne bis hinten durch eine Glasscheibe durchschauen. Abgesehen von der Reflexion musste ich aufgrund der geringen Tiefe des Raumes das Weitwinkelobjektiv vorne draufsetzen, hier das 10-22 von Canon und habe bei dem Sucher festgestellt, dass hier eine kissenförmige Verzeichnung auftritt beim Durchgucken. Allerdings nicht mehr bei dem Bild. Das heißt, die Kamera selber hat eine integrierte Objektivkorrektur hinterlegt, die sehr effektvoll arbeitet. Wenn wir auf den Sucher kurz gehen, ich weiß, es fällt in letzter Zeit auf, wir haben einen Hörer in Süddeutschland, den ich öfters grüße wegen seinem alten Systemblitzgerät. In dem Fall ist es auch wieder Peer, der sich auf der Suche befunden hat nach einem sehr großen Sucher, dem der Sucher der 40D zu klein war. 5D Mark II hat ihm ganz gut gefallen. Peer, du bist begeistert. Also der Sucher selber in 1:1 auf dem 50mm, das haben wir euch ja schon mal gegenüber erwähnt. Wenn ihr das gute Stück in Hand habt, es ist schlichtweg Wahnsinn. What you see is what you get. Einwandfrei, ich bin wirklich schwer begeistert. Ja, dann kommen wir zu einer Funktion, HD-Video. die, auch wenn ich sie als nebensächlich gegenüber der Fotografie innerhalb einer Fotokamera betrachte, trotzdem unheimlich viel Spaß macht. Hier ist es so, dass die Kamera automatisch die ISO-Einstellung auf Automatik umschaltet und somit gemäß der Helligkeitsmessung angleicht. Oben unten im Display, das Live-Display wird aktiviert, ist ein kleiner grauer Balken hinterlegt, sodass ihr 16:9 Kinoformat auch habt bei der Aufzeichnung und somit auch den Bildausschnitt perfekt wählen und festlegen könnt. Zoomen, wie beim Fotografieren auch manuell, ebenso wie der Schärfepunkt. Sie fokussiert nicht selber, aber ihr habt dann den Vorteil, dass ihr gestalterisch zu 100% selber in eure Aufnahme einwirken könnt. Gehen wir hier kurz in die Konfiguration, so kann man bei der Kamera die Bildrate dementsprechend noch variieren. Von 30, 25 und ich glaube 24 kann man hier das Ganze festlegen, vom Kinoformat bis zu dem Aufnahmeformat der heutigen HD-Camcorder. Gehen wir kurz aus dem Videomodus wieder raus. Dann ist das Display auch sehr informativ, denn alle Konfigurationen, die ihr habt, können zum einen angezeigt werden, zum anderen über einen Schnell-Konfigurationsmodus auch neu belegt werden. Es gibt einen ganz tollen Screenshot, wollte ich sagen, Entschuldigung, ein ganz tolles Image im Display, das euch sämtliche Button der Kamera zeigt im rechten Bereich und die könnt ihr dann individuell mit den Funktionen belegen. Das geht sehr einfach und sehr schnell. Ihr könnt die Kamera so konfigurieren, dass immer direkt nach einem geschossenen Foto das Histogramm erscheint mit den Einstellungen und den Farbwerten. Und ihr könnt neben dem einzublendenden Gitter, das ich oben im Sucher eingeblendet habe, am Display selber noch die digitale Wasserwaage aktivieren, die euch anzeigt, bei einem Freihandschuss, vielleicht auch über Kopf, ob ihr die Kamera gerade haltet. Und das funktioniert sowohl in der, was ist es, waagerechten, gell? Als auch dementsprechend in der Neigung. In beiden Richtungen funktioniert hier die digitale Wasserwaage. Wenn man sich oben das W-Rad anschaut, dann ist im Vergleich zu der 4050D sind von den Automatikprogrammen eigentlich so ziemlich alle weg. Bis auf die Vollautomatik, das ist das grüne O oder der grüne Kreis, den gibt es nach wie vor. Dann gibt es noch den Kreativautomatikmodus und danach kommen die manuellen Programme. Alles, was ihr vorher mit Porträt, Nachtaufnahmen, Sportaufnahmen kanntet von den kleineren Modellen, ist hier verschwunden. Eine Schnellwahltaste, RAW JPEG hatten wir vorher schon erwähnt. Und ansonsten habe ich auch hier den Batteriehandgriff drauf, sodass die Kamera sehr gut und sicher in der Hand liegt. Vom Gewicht her ist sie nicht schwerer als meine alte Kamera. Man gewöhnt sich durchaus dann auch an den neuen Button, den man mit am Batteriehandgriff hat, und zwar ist das dieser AF-On-Button, den kennt man von der 4050D schon, das ist, wenn man die Auto-View hat, dass der Autofokus soweit aktiviert wird. Das geht aber auch über den Auslöser. Soweit ganz kurz zu der Kamera. Die Bildergebnisse habe ich auch kurz erwähnt. Eins meiner Lieblingsbilder aus dem letzten Shooting, wenn ich die Genehmigung kriege von meinem Kunden, stelle ich euch mal zur Verfügung. Stefan habe ich schon gezeigt. Und ja, lasst euch überraschen. Ansonsten bin ich mit meiner Canon 7D soweit durch. Werde die zwei Jungs mit ihren Nikons noch ein bisschen aufstacheln und gickeln und darf nun weitergeben an einen meiner darf nun weitergeben an den Stefan, denn ich bin nicht der Einzige, der ein neues Spielzeug kurz vor Weihnachten sich zugelegt hat. Stefan hat seinen ganzen Stolz uns eben auch schon mal vorgeführt.
Ja, ich habe auch ein neues Spielzeug, was mir richtig Freude macht, und zwar habe ich mir endlich ein Lensbaby bestellt. Und zwar das Lensbaby Composer. Wer das Ding noch nie gesehen hat, muss sich das vorstellen. Es ist hinten einfach ein Bajonett dran, ohne jegliche Elektronik. Und in dem Bajonett sitzt ein Kugelkopf, der sich nach allen Seiten neigen lässt. Und in dieser Kugel ist ein Loch drin und da drin sitzt die Optik. So, das heißt, ich kann mit diesem Objektiv die Schärfeebene beliebig verschieben oder kippen. Das macht ganz interessante Effekte. Ihr habt sozusagen in der Mitte einen Sweet Spot, der ist scharf. Und nach allen Seiten verläuft dann, je nachdem welche Blende eingelegt ist, die Schärfe ins total Unscharfe. Das Schöne, und ich sprach von der Langsamkeit des Fotografierens, ist, Dieses Objektiv ist total manuell. So manuell, dass man die Blenden als schöne runde Scheibchen mitgeliefert kriegt und die dann von vorne mithilfe eines Magnethalters ins Objektiv reinschiebt und wieder rausholt.
Back to basic.
Ja,
ja, das hat was. Wer kennt noch die alte Lochkamera?
Ich bin total begeistert. Das macht einen Riesenspaß. Also Blenden wechseln dauert ein bisschen, ist wie so ein Pitstop. Aber man macht sich viel mehr Gedanken beim Fotografieren wieder. Denn es an meiner D90 und alle Kameras von Nikon, die kleiner sind, die keine manuelle Blendenübertragung haben wie die großen, die funktionieren hier nur komplett manuell. Da funktioniert auch kein Belichtungsmesser und der Blitz auch nur, wenn man ihn auf manuell stellt und dann in den Teilleistungsstufen steuert, sodass man hergeht und muss wieder die Lichtsituation schätzen, um mal so einen Basiswert zu haben. Man kann nämlich eigentlich jetzt nur noch mittels ISO und Zeit und den wechselnden Blenden an der Kamera die Einstellungen vornehmen. Und das macht mir riesen Spaß und ich bin schon schwer am Testen. Ich habe auch mal 3 Bilder in die Flickr Group gestellt, aber ich brauche noch ein bisschen, bis ich das Ding beherrsche.
Weil man sich auch nicht darüber wundern sollte, dass auf einmal der Blendenwert auf der Kamera gar nicht auftaucht, weil der ja gar nicht verstellbar ist.
Genau, der wird nicht übertragen. Der wird
händisch verstellt.
Genau.
Blende raus, neue Blende rein.
Von vorne. Und bei den größeren Nikons geht wenigstens der Belichtungsmesser noch, sodass man direkt in der Kamera sehen kann. Also bei unserer Fuji müsste das gehen, Marek, das können wir mal ausprobieren. Die hat das D200-Gehäuse und da müsste es noch mit Belichtungsmesser funktionieren. Aber es ist egal, es funktioniert auch super an der D90 oder an der D80. Autofokus gibt es natürlich auch nicht, braucht man nicht sagen. Alles von Hand und es macht mir irre Spaß.
Ja, die Ergebnisse sind wirklich der Hammer. Ich greife dir mal ganz kurz in eine Sache vor. Neben den 3 Bildern vom Stefan könnt ihr ansonsten unter Flickr mal Lensbaby eingeben. Und da gibt es eine Vielzahl von immer in der Zeit in der einen Gruppe 4.000, der anderen 3.000 Mitgliedern, die insgesamt fast 60.000 Bilder online gestellt haben.
Und ist es für alle die was, die denken, ach, ich habe jedes Foto schon mal irgendwie gemacht und die in so ein Kreativitätsloch gefallen sind, für die ist es der reine Ansporn wieder mal, anders zu arbeiten und ganz langsam zu arbeiten, weil einfach mal draufhalten und schnell geht eben nicht. Man muss wieder Bilder richtig komponieren und gucken, ist es scharf, auslösen, Histogramm angucken, die Belichtung nachregeln. Ah, es ist einfach wunderschön. Und gerade wenn man ein bisschen Urlaub hat oder ein bisschen Zeit hat, kann man damit wundervoll spielen.
Auf gut Deutsch, wer in ein kreatives Loch gefallen ist, dem helfen wir mit einem kreativen Loch wieder aus diesem selben heraus.
Genau. Und ich weiß jetzt eins, das ist schlimm, die Investition zieht Investitionen nach sich, denn ich will, das Ding kommt als Composer mit einer 50mm Optik, eine Doppelglaslinse vergütet. Das ist nicht so knackscharf wie ein anderes Objektiv, aber für den Effekt ist es super. Man kann schon scharfe Fotos in der Mitte damit machen oder zur Seite, wo man den Sweet Spot hinschiebt. Aber das ist ja an meiner Crop-Kamera 85mm und das ist mir zu lang. Ist toll für Porträts und solche Geschichten und wenn man draußen ist, aber ich brauche unbedingt noch den Weitwinkelvorsatz irgendwann, den man austauschen kann. Und eine Makrolinse ist auch ganz stark, weil man kann nicht so nah wirklich rangehen, aber gerade bei Makros ist es ja interessant, den Schärfebereich so rausfließen zu lassen oder wegzustellen. Also ich habe große Freude dran, ich habe es nicht bereut, ich habe schon lange auf dieses Gerät spekuliert, habe es mir jetzt endlich geleistet. Und habe wirklich wieder großen Spaß damit und entdecke die Fotografie wieder mal auf eine andere Art wie früher. Ja, soweit zu unseren Spielsachen, die wir mitgebracht haben. Und jetzt möchte ich ein Thema aufgreifen, was der Marek schon mal angefangen hat mit Farbkreis. Und wo wir uns in den nächsten Folgen mehr mit beschäftigen wollen, das ist das ganze Thema Licht- und Farbmanagement. Farbmanagement ist eigentlich eine Wissenschaft für sich und das wird in vielen Folgen zerhackt. Heute gucken wir uns mal an, was überhaupt Licht oder Farbe ist. Und das ganze Farbmanagement versucht eben, Farbe und Licht zu verstehen und den Arbeitsworkflow so zu managen, dass das Bild letztendlich, was ein Betrachter sieht, den gleichen Eindruck hinterlässt, wie ich es als Fotograf gesehen oder gestaltet habe. Und das ist schwierig, weil wir wechseln zwischendrin verschiedene Systeme, aber dazu kommen wir später. Heute gucken wir uns mal an, Licht, was ist das? Licht ist eigentlich eine Energie und wird deswegen auch in Wellenlängen in Nanometer angegeben. Und es gibt da sichtbares Licht. Und es gibt aber auch Gamma- und Röntgenstrahlung, die zum Beispiel nicht zu sehen ist, oder Infrarot oder Mikrowellen, Radarwellen. Alles physikalisch gesehen dasselbe. Und wir haben einen bestimmten Teil des Lichtes, den wir sehen können. Der liegt von ca. 380 bis 780 Nanometer. Und unser Auge kann diese Wellenlängen wahrnehmen und interpretiert sie im Gehirn als einen Farbeindruck. Und eigentlich ist das eigentlich, wir vereinfachen das jetzt alles stark, aber für uns als Fotografen ist das Prinzip immer so, es gibt eine Lichtquelle, die sendet Licht aus in einer bestimmten Wellenlänge. Und das trifft auf einen Gegenstand, ein Objekt. Und dieses Objekt hat eigentlich keine Farbe. Kein Objekt hat sozusagen eine Farbe, sondern es hat die physikalische Eigenschaft, dass es Licht absorbiert, bestimmte Wellenlängen des Lichtes absorbiert und bestimmte reflektiert. Und gehen wir von dem Idealzustand aus, den es eigentlich in der Praxis nicht gibt. Wenn ein Gegenstand alles Licht, alle Wellenlängen absorbiert, ist er schwarz. Und wenn er alle reflektiert, ist er weiß. Jetzt gibt's das nie in reiner Form. Das heißt, auch wenn ich jetzt ein Blau sehe, ist das eine Mischung verschiedener Farbtöne, die man in den Spektralfarben zerlegen könnte, in den Anteilen. Aber so tief wollen wir heute gar nicht gehen. Es ist nur wichtig zu sagen, Körper reflektieren Licht oder absorbieren Licht. Und das macht ihre Farbeigenschaft aus. Und das kann unser Auge sehen oder der Sensor der Kamera aufnehmen. Um jetzt Licht genauer oder Farbe genauer zu beschreiben, möchte ich noch drei Begriffe einführen, die ihr auch immer wieder nachher in den Bildbearbeitungsprogrammen findet. Das ist einmal der Farbton. Das ist das, was wir eigentlich als Farbe bezeichnen. Aber eine Farbe besteht aus mehreren Farbtönen. Es gibt aber immer einen Grundfarbton, der den Hauptanteil ausmacht, und der wäre zum Beispiel rot oder blau. Das Bild, aber ein roter Körper reflektiert auch andere Farbanteile. Und das macht dann die unterschiedlichen Rottöne aus. Aber der Hauptton ist rot. Dann sprechen wir von der Sättigung. Und die Sättigung sagt was über die Reinheit der Farbe und ihre Intensität aus. Genauer eigentlich gesagt, sagt sie was über den Grauanteil einer Farbe aus. Denn je höher, je mehr Komplementärfarben in dieser Farbe drinstecken, wenn alle sozusagen gleich sind, dann sehen wir ein Grau. Und das wird auch als Chroma oder Chrominanz benannt. Und dann möchte ich noch einen letzten Begriff einführen. Das ist die Helligkeit, wird auch Luminanz genannt oftmals. Und das ist die eigentliche Helligkeit oder die Leuchtkraft einer Farbe. Und dies sind so drei Grundbegriffe, die wir in vielen Farbmodellen, womit wir uns später beschäftigen, wiederfinden, um eine Farbe genauer zu beschreiben. Der Farbton, deren Sättigung und deren Helligkeit.
Gut, es ist ein Phänomen, das uns schon aufgetreten ist. Dir, glaube ich, auch. Unter Wasser warst du auch schon unterwegs, richtig? Wenn wir tauchen, ist es im Endeffekt ja so, je tiefer wir gehen, je weniger Licht auch in den Grund kommt, umso weniger Farben können wir dann noch erkennen und zuordnen. Relativ weit oben, relativ nah unterhalb der Wasseroberfläche sind fast noch alle Farben da. Je tiefer wir kommen, umso weniger Farben sind zu erkennen. Zum Schluss bleibt alles in einem einheitlichen Blau. Was daran liegt, dass kein Licht mehr bis an den Grund kommt.
Ich würde sagen, es liegt daran, dass verschiedene Wellenlängen das Wasser wahrscheinlich nicht bis in eine bestimmte Tiefe durchdringen können und das Blau von der Wellenlänge her am besten wahrscheinlich reinkommt. Aber bin jetzt kein Physiker, habe ich mich bis jetzt noch nicht beschäftigt. Ich bin nicht getaucht bisher. Aber vielleicht, wenn ein Physiker da draußen ist, kann er uns ja korrigieren, wenn dem nicht so wäre. Das wäre jetzt meine Annahme. Und wir haben jetzt quasi als Farbe immer, stellen wir uns vor, wenn wir dann über Farbmanagement reden, wir haben eine Lichtquelle, die scheint auf einen Gegenstand, der reflektiert oder absorbiert bestimmte Farbtöne, bestimmte Wellenlängen und der Sensor und das Auge nimmt es wieder auf. Ja, das ist jetzt eigentlich so eine Überleitung zu Marek, denn wir haben schon öfters über Farben und Farbkreise und Komplementärfarben gesprochen und es gab die Rückmeldung, oh, das versteht man nicht so, wenn ihr das nur so redet und es war da die Bitte, das auch besser zu visualisieren und Marek hat sich dazu viel Mühe gemacht.
Ja, Stefan, ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich einen Farbkreis mit ein paar Kompositionsvorschlägen, die wir ja auch schon besprochen haben, vorbereitet und das Ganze könnt ihr euch auf unserer Webseite downloaden, ausschneiden und dann eben so ein bisschen dran rumdrehen und mal schauen, wie sich bestimmte Farben zueinander verhalten. Also im oberen Teil seht ihr eben diesen Farbkreis, der die Farben nebeneinander anordnet in seiner natürlichen Reihenfolge und da könnt ihr dann unten drunter das einfach den unteren Kreis ausschneiden, denn der untere Kreis, den könnt ihr mit so einer Klammer auf den oberen draufsetzen. Ich habe da jeweils die Mitte mal positioniert und da könnt ihr wie so eine Büroklammer, also hier so eine, nee, von was ist das, von diesen Briefumschlägen, könnt ihr so eine Klammer da mal reinsetzen, so dass man das schön verschieben kann. Am besten auf ein bisschen stärkeres Papier drucken, damit das nicht gleich ausreißt. Ja, dann seht ihr einfach mal, was eine Komplementärharmonie ist. Und zwar sind das die Farben, die auf dem Farbkreis genau gegenüber sind. So, dann habt ihr einen Farbdreiklang. Das ist im Prinzip dieses gleichschenklige Dreieck. Das könnt ihr euch auch einfach mal so ein bisschen drehen und mal schauen, was für Farben miteinander, wie man sie miteinander kombinieren kann, wenn man jetzt nur drei Farben einsetzen möchte. Genauso mit der gebrochenen Komplementärharmonie. Ist eine andere Variante. Das sind zwei Farben auf der einen Seite, komplementär gegenüber. Was man auch probieren kann, einfach mal drei Farben sich rauszusuchen, die quasi auf dem Farbkreis nebeneinander liegen. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Das können entweder hier direkt farbverwandte Farben sein, zum Beispiel jetzt hier aus dem grünen Bereich, grün, maigrün und dann so ein gelbgrün mit rein. Oder eben direkt mal grün mit gelb und rot verbunden, so dass die Grundfarben, die nebeneinander liegen, dass man die miteinander verbindet. Ja, schneidet euch das Ding einfach mal aus, bringt das mal aufeinander und überlegt euch Bilder, die man damit kombinieren kann, wo ihr euch ganz bewusst drei Farben raussucht oder eben nur diese Farben übrig lasst, dass ihr alle anderen, wie beim letzten Mal beschrieben bei dem Color Key, dass ihr die anderen Farben alle reduziert und nur diese drei Farben, wenn die irgendwo auftauchen, meinetwegen eine Wiese und dahinter ein bisschen Wasser und roter Rucksack, Jacke, sonst irgendwas, dass ihr nur das übrig lasst und alles andere zieht ihr mal bewusst zurück, dass ihr wirklich nur drei Farben dabei habt. Und damit kann man eigentlich ganz gut spielen, bis man dann nachher sich ein Bild ganz bewusst aufbaut und überlegt, welche Farben möchte ich dann zu welchem Thema mit dabei haben. Wenn man jetzt an die Weihnachtszeit denkt, dann sind es so die klassischen Farben, grün und rot. Das kann aber auch im Schnee ein bisschen mit Blau verbunden sein. Und dann schaut man, was da einfach so mit dran liegt. Wie man das Ganze kombinieren kann. So, dass es einen schönen Kontrast zum Beispiel gibt. Ein bisschen Orange mit reinbringen. Da kann man einfach jetzt mal ein bisschen spielen und ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, schneidet euch das Ding einfach mal aus und dreht mal ein bisschen, bei mir hängt das Teil direkt überm Schreibtisch, so dass ich immer mal drauf gucken kann und immer mal ein bisschen dran rumdrehen kann, wenn ich mir irgendwas überlege und irgendwas neu zusammen komponieren möchte, dann schaue ich da immer mal ein bisschen drauf. Es hilft übrigens auch, sich den Weißabgleich besser vorzustellen. Und zwar zwischen Blau und Orange könnt ihr euch die Farbtemperatur vorstellen und die Tönung zwischen Grün und Violett. Wenn ihr euch das so mal vorstellt, dann liegt euer Weißabgleich irgendwo in diesem Bereich und ihr stellt euch diesen mittleren Punkt irgendwo ein bisschen versetzt vor. Wenn man sich diese Scheibe dann so ausgerichtet irgendwo hinhängt, dann kann man sich ganz gut vorstellen, wie man den Weißabgleich verändern muss, sodass man auch den Hintergrund oder das System des Weißabgleiches erkennen kann. Ja, so viel zunächst erstmal zu dem Farbkreis. Falls ihr noch Anregungen habt oder Wünsche habt, wie man den noch erweitern kann, schreibt uns einfach an info@fotopodcast.de. Dann verändern wir den ein bisschen, passen den immer wieder an und stellen neue Versionen davon auf unsere Seite. Ich denke, das ist ein schönes Instrument, was man durchaus noch ein bisschen erweitern kann. Also wie gesagt, wir sind da für alle Vorschläge offen. Ja, dann haben wir ein Thema, was der Stefan und ich vor einiger Zeit mal als Auftrag hatten. Und ich erinnere mich daran, dass das eine ziemlich aufwendige Sache war. Wir hatten für ein Schloss Aufnahmen gemacht bei Nacht mit Kerzenlicht innen drin. Und das Ganze sollte aber vom Kontrastumfang her ziemlich hoch aufgenommen werden. Also haben wir uns damals entschlossen, wir machen für die Zeit die relativ aktuellen DRI-Aufnahmen. Das kam damals irgendwie neu raus und wir haben gesagt, okay, das machen wir. Wir haben das Ganze damals noch mit Photoshop gemacht. Da gab es noch keine Programme, die das übernommen haben. Und ich weiß noch, das war eine tierisch aufwendige Sache. Wir saßen da irgendwie fast 2 Wochen dran, bis wir die ganzen Sachen nachher in Photoshop alle händisch zusammengefügt haben. Und ich möchte euch jetzt einfach mal einen Weg vorstellen, wie das einfacher geht. Zunächst einmal DRI, was heißt das eigentlich? Oder HDR oder HDRI. HDR heißt High Dynamic Range. DRI steht für Dynamic Range Increase. Also im Prinzip ein hoher Kontrastumfang. Alle Bilder, die wir mit der normalen Kamera schießen, sind sogenannte Low Dynamic Range Bilder. Also mit einem geringen Kontrastumfang. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn ihr eine Nachtaufnahme macht, sind die ja oft entweder zu dunkel oder zu hell. Ihr habt irgendwo Teile, die einfach überbelichtet sind oder es gibt auch Teile, die dann eben unterbelichtet sind. Das menschliche Gehirn kompensiert das Ganze. Aus Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben, wie Dinge aussehen, bekommt das menschliche Gehirn einfach einen Eindruck davon, wie wir es mit der Kamera nicht hinbekommen. Daher ist es von Vorteil, sogenannte Belichtungsreihen zu machen. Das heißt, wir stellen die Kamera auf ein Stativ und machen mehrere Aufnahmen in verschiedenen Belichtungen. Eine normale Belichtung, einen normalen mittleren Belichtungswert, dann einmal schön unterbelichtet und einmal überbelichtet, dass auch die ganzen Feinheiten, alles was so schwarz im Hintergrund ist, dass das auf dem Bild irgendwo auch mit auftaucht. Natürlich sollte dabei beachtet werden, dass ihr ein Stativ benutzt, was in dem Moment nicht verwackelt. Ja, was braucht ihr eben noch dafür, außer dem Stativ? Sinnvoll ist da eine Taschenlampe nochmal mitzunehmen, wenn es Nachtaufnahmen sind. Damit das Ganze nicht verwackelt, ist ein Kabelauslöser oder so ein Funkauslöser sinnvoll. Und ihr solltet eben auch darauf achten, dass ihr volle Akkus dabei habt. Ja, ist das Ganze jetzt nur für Nachtaufnahmen sinnvoll? Nein, es ist überall angebracht, wo ihr eben hohe Kontrastumfänge habt. Wenn ich mir jetzt zurückerinnere an den letzten Urlaub, als wir in ein paar Canyons standen, war das dort ziemlich schwierig, ein gescheites Bild zu fotografieren. Weil alles, was ich unten im Canyon wunderbar belichtet hatte, war nach oben hin, wo das Tageslicht durchschien, absolut weiß. Also ist es auch am Tag eine gute Möglichkeit, das Ganze mit solchen Belichtungsreihen mit einem DRI in einen höheren Kontrastumfang zu bekommen. Ebenso sind Aufnahmen von, ja, dunkleren Räumen, die hinten eine große Fensterfront haben und wo der Blick ins Freie, in die sonnige Natur rausgeht, genauso sinnvoll, ein DRI daraus zu machen. weil ihr dann eben zum einen in dem Raum alles darstellen könnt, aber auch eben das Panorama, was ihr hinter dem Fenster habt. Fotografieren solltet ihr generell mit einer ISO von 100. Ihr habt das Ganze ja auf einem Stativ stehen, so dass ihr ein bisschen länger belichten könnt, und dann stellt die Kamera einfach auf ISO 100. Sinnvoll ist es, das Ganze auch in dem RAW-Format zu machen. Nicht nur, weil ihr die ganzen Einstellungen noch verändern könnt. Ihr könnt auch aus einem RAW im Prinzip ein DRI machen. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Die Kamera stellt ihr auf die Blendenvorwahl, wenn ihr die Belichtungsreihe aktiviert habt. Das müsst ihr mal nachlesen, wie das bei euren Kameras funktioniert. Bei Nikon lässt sich das relativ einfach mit einer kleinen Tastenkombination regeln. Bei Canon weiß ich jetzt auswendig nicht.
Genau, Menü.
Oder ihr macht das Ganze manuell. Das mache ich immer, wenn ihr im Prinzip eure Blende vorgewählt habt, dann schaut einfach, dass ihr das Ganze manuell einstellt und dann eben eure gewünschten Belichtungen aufnehmt. Ja, am besten macht ihr drei Aufnahmen. Wie gesagt, einmal unter, einmal überbelichtet und einmal normal. Ihr könnt aber auch bis zu 6 Aufnahmen und mehr machen. Dann habt ihr einen viel feineren Übergang. Aber 3 Aufnahmen sind eigentlich in der Regel ausreichend. Und damit lässt sich eigentlich auch ganz gut arbeiten. Wie gesagt, früher in Photoshop haben wir da mehrere genommen. Und je mehr Aufnahmen man gemacht hat, desto aufwendiger wurde das. Aber mit dem Programm, was ich euch heute vorstellen möchte, ist das genauso einfach. Wichtig ist nur, wenn ihr die Fotos nachbearbeitet, dass ihr gleiche Farbtemperatur, also komplett weißen, gleichen Weißabgleich macht und von der Farbe her alles identisch habt. Wenn ihr das Ganze mit einem RAW macht, was durchaus möglich ist, ich habe ein Bild gemacht, was ich dann auch mal in die Flickr Group stelle. Ich habe da jetzt einfach mal ein Bild von Las Vegas rausgenommen. Das ist nun sehr klassisch für große Kontrastumfänge, weil überall Leuchtreklame ist, und wenn man da nachts durchläuft, ist das eigentlich nicht zu machen, dass man da irgendwie mit einer normalen Kamera ein Bild schießt, in dem alles sichtbar ist. Und ich habe mir jetzt ganz bewusst ein Bild rausgesucht gehabt, an dem ein paar Schriftzüge einfach gar nicht mehr zu erkennen waren. Und die habe ich mir in Lightroom so angelegt, dass ich 2 virtuelle Kopien davon gemacht habe und habe eben den gleichen Weg dann wieder gemacht. Ich habe das eine unterbelichtet, das eine habe ich mit der Belichtung ein bisschen höher gezogen, und dabei müsst ihr aber aufpassen, dass das Unterbelichtete bzw. das Überbelichtete nicht ein zu starkes Rauschen entwickelt. Also schaut euch die Bilder dann im Detail an, dass sie vom Weißabgleich her gleich stimmen und dass sie bei der Nahansicht auch kein Farbrauschen haben. Danach exportiert ihr sie und ihr könnt damit genauso arbeiten wie mit der Belichtungsreihe. Natürlich ist die Belichtungsreihe von der Qualität her um einiges besser. Aber wenn ich jetzt einfach mal an diese Situation in Las Vegas denke, das ist einfach die Straße, das ist ein Fußgänger, da kann ich mit 3 Fotos arbeiten, weil dann einfach dann eine ganz andere Zeit ist, die Personen sind ganz woanders, das hat sich alles verändert, und da ist das mit einem Foto wirklich ganz gut zu handhaben. Ja, wie gesagt, früher hat man in Photoshop da mit Ebenenmasken und Farbbereichen gearbeitet, wo man die Lichter dann reduziert hat und mit dem Radiergummi nachher nochmal ein bisschen nachgeholfen hat. Das war sehr aufwendig, und heute gibt es verschiedene Softwares, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, und eine, die mir ganz gut gefällt, möchte ich euch heute vorstellen, das ist Photomatix Pro. Photomatix Pro gibt es für 83 € ungefähr zum Download direkt bei dem Hersteller. Ich habe jetzt keine anderen Preisvergleiche gemacht, aber das ist so ungefähr der Durchschnittspreis. Photomatix Pro, es gab vorher eine Beta-Version, die eben nur ein einfaches DRI gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob die noch zu haben ist. Ich Ich habe neulich mal auf die Webseite geschaut, da habe ich sie nicht mehr gefunden. Also ich habe noch so eine alte Beta-Version, da konnte man auch einfache Sachen mitmachen. Aber das Schöne bei Photomatix Pro ist, dass es in verschiedenen Systemen arbeitet oder in verschiedenen Methoden arbeitet. Es gibt einmal die HDR-Option, die verbunden ist mit einem Tone-Mapping. Das möchte ich euch das nächste Mal vorstellen, weil das eine bisschen aufwendigere Variante ist. Die Methode, die ich euch heute vorstellen möchte, nennt sich Fusion. Die kombiniert die unterschiedlich belichteten Bilder zu einem Bild zusammen. Dieses Bild enthält dann nachher sowohl Schatten als auch die hellen Bereiche. Und das Ganze wurde früher als Exposure Blending bezeichnet. Wie gesagt, der Vorteil von Fusion ist der, dass es ziemlich einfach nachzuvollziehen ist. Es ist ein ganz einfacher Weg, der dort beschrieben wird. Fusion kann teilweise das Rauschen reduzieren, während das in der HDR- und Tone-Mapping-Variante sogar noch verstärkt wird. Und Fusion erzeugt Bilder, die im Ausgang oder in der Ausgangsdatei nachher sehr natürlich aussehen. Bei dem Tone-Mapping kann man das Ganze ja noch ein bisschen extremer gestalten, ein bisschen poppiger gestalten. Und das Schöne an Fusion finde ich eigentlich, dass es wirklich natürlich aussieht, so ja fast wie man es mit dem menschlichen Auge eigentlich sieht. Und wie gesagt, es ist sehr leicht und ein relativ, ja, ziemlich verständlicher Prozess, den man durchgeht. Der Nachteil ist, dass wenn es ein extremer Kontrastumfang ist, es nachher vielleicht ein bisschen flach aussieht und es ist ziemlich hauptspeicherintensiv, wenn man ganz besonders in der 16-Bit-Variante arbeitet. Photomatix ist ziemlich einfach. Es arbeitet zum einen mit einem Shortcuts-Workflow. Das heißt, ihr habt neben der normalen Menüleiste links so ein Bild mit verschiedenen Buttons, in dem ihr so die Hauptelemente drin enthalten habt. Das ist einmal das HDR-Erzeugen mit dem anschließenden Tone-Mapping, Fusion und dann habt ihr noch eine Möglichkeit, Batch-Verarbeitungen zu machen. Ja, wenn wir uns für das Fusion entscheiden, kommt dann ein neues Feld auf, in dem ihr die Bilder aussuchen könnt. Und dann sucht euch einfach in eurem Browser die entsprechenden Bilder heraus, die ihr bearbeitet habt, die ihr benutzen wollt in den verschiedenen Belichtungsreihen. Ich habe jetzt mal drei Bilder eben hier ausgewählt und bestätige das Ganze. Man könnte jetzt hier noch angeben, dass die Ausgangsbilder ausgerichtet werden sollen. Das heißt, er schaut sich auch die Bilder an und versucht, die ein bisschen anzupassen. Aber ich hoffe, ihr habt ein Stativ benutzt und seid euch da sicher drüber, dass die Bilder auch gut ausgerichtet sind. Ich habe das jetzt, wie gesagt, mit der Variante gemacht, dass ich über Lightroom ein Bild geteilt habe in verschiedene Belichtungsreihen. Und wenn man das Ganze bestätigt, dann kommt man in den Bereich, in dem man das schon halbwegs fertige HDR-Bild jetzt anpassen kann. Wir haben hier oben noch zur Kontrolle ein kleines Histogramm. Und jetzt gibt es verschiedene Einstellregler. Wir haben einmal, können wir hier auswählen, ob wir einen Mittelwert nehmen. Wir können aber auch alles separat einstellen, wozu ich tendieren würde, weil ich möchte mal so die Kontrolle darüber haben, was ich mir hier auch, wo meine Farben hingehen, wo meine Belichtung hingeht. Und insofern habe ich mir den Punkt ausgewählt, Lichter und Schatten einstellen. So, jetzt haben wir den ersten Regler, das ist die Verstärkung. Der regelt im Prinzip das Maß der lokalen Kontrastverstärkung. Könnt ihr mal ein bisschen ausprobieren, was euch da am besten gefällt. Der Standardwert ist 0. Und ich habe mir das Ganze jetzt noch ein klein wenig verstärkt, so dass es auch ein bisschen besser rauskommt nachher. Und ich sehe aber jetzt schon, dass die Schriften, die vorher in dem Ausgangsbild gar nicht enthalten waren, also die gar nicht zu sehen waren, wie zum Beispiel hinten der Schriftzug von Mirage, der ist jetzt auf einmal sichtbar. Genauso wie im Vordergrund ist eine große Tafel vom Caesar's Palace, sind zwei Bilder drauf und das untere Bild war komplett weiß. Das war völlig überbelichtet und da ist jetzt auf einmal der Screen sichtbar drauf. Ich stelle auch beide Bilder mal ins Netz, damit man sich das vorher und nachher anschauen kann und mal sehen kann, was man da wirklich mittels eines RAWs nachher auch wirklich rausholen kann. Also das ist schon faszinierend. So, dann haben wir den Überblendungspunkt. Der Überblendungspunkt steuert die Gewichtung zwischen dem überbelichteten und unterbelichteten Bildern. Wie gesagt, da müsst ihr auch einfach mal ein bisschen schieben, wie euch das am besten passt, wo ihr sagt, nee, das ist mir jetzt zu viel oder das ist mir zu wenig. Einfach ein bisschen ausprobieren und das Schöne ist, dass ihr das ja eigentlich gleich alles seht in der Vorschau. So, ich habe mich jetzt hier auch auf den Wert geeinigt. Gehe jetzt zu dem nächsten Regler, das sind die Schatten und die Schatten erlauben es, den Schatten aufzuhellen, ohne die Lichter dabei zu beeinflussen. Also es geht hier wirklich, hier unten sind ein paar Schatten, da kann man das ganz gut sehen unterhalb von dem Auto, bei den Fußgängern. Da kann man, ja, bleibt mal bei 6, dann sieht es auch ein bisschen realistischer aus, wenn ein paar kleinere Schatten drin sind, die aber nachher nicht zu intensiv sind. So, jetzt gehen wir in die Farbsättigung. Farbsättigung regelt die Sättigung der Farbkanäle. Je höher die Sättigung, desto intensiver die Farben und je niedriger, desto flacher bzw. ja, farbschwächer wird das Bild nachher. Dann kommen wir in das Lichterbeschneiden. Das legt fest, wie stark die Lichter beschnitten werden. Wenn ihr den Regler mal so nach rechts und links bewegt, dann seht ihr das eigentlich ganz gut. Wenn ihr mal so einen Bereich habt, wo zum Beispiel eine Leuchtreklame oder so, dann könnt ihr eigentlich ganz gut sehen, wie die Lichter sich dabei verhalten und die ein kleines bisschen klarer werden, wenn man das Ganze ein bisschen runterregelt. So, das Gleiche ist im Prinzip mit dem Schattenbeschneiden oder Tiefenbeschneiden. Das legt eben fest, wie stark die Schatten beschnitten werden. Wenn man den Regler nach rechts dreht, dann erhöht sich der Kontrast und verringert aber dann die Details in den dunklen Bereichen. Ja, der unterste Regler sind die Mitteltöne. Die positiven Werte hellen das Bild auf, aber es reduziert den Gesamtkontrast. Negative Werte dunkeln das Bild ab und erhöhen den Gesamtkontrast. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Ganze ein bisschen zu erhöhen. Bin jetzt hier so bei, naja, 3,2 angelangt und bin so eigentlich ganz gut zufrieden mit dem Bild. Man hat jetzt hier noch ein kleines Viereck, in dem man so eine kleine Lupe hat und da kann man nochmal im Detail sich ein paar bestimmte Bereiche anschauen, ob das so mit den Schatten und mit den Farben alles ganz gut passt und wenn man damit zufrieden ist, dann klickt man unten auf Verarbeiten. Beim Verarbeiten hat man jetzt die Option, wie das Bild umgewandelt werden soll. Es gibt einmal die Möglichkeit, das Ganze als TIFF in 16-Bit zu verarbeiten. Das ist natürlich dann die beste Wahl. Es gibt aber auch die Möglichkeit in 8-Bit oder als normales JPEG, wenn man es eben nur für das Internet möchte. Wenn man natürlich jetzt irgendwie für Druckvorlagen oder sowas das Ganze rauslässt, dann würde ich schon bei der TIFF-Variante bleiben. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch das Ganze auch als Test mal runterladen, als Testversion. Wir verlinken das Ganze und probiert es einfach mal aus. Ihr habt allerdings dann hier so ein kleines Wasserzeichen mit im Bild, solange ihr die Testversion habt. Und dann könnt ihr eigentlich für euch mal entscheiden, ob das interessant ist oder nicht. Auf jeden Fall macht es wirklich ziemlich viel Spaß, damit zu arbeiten. Weil es bietet einfach viel mehr Möglichkeiten, gerade was jetzt auch die RAWs angeht, wenn man irgendwo in einem Bereich ist, wo man schnell ein Foto machen muss, wie das jetzt bei dem Foto zum Beispiel der Fall war. Das war eigentlich kein groß komponiertes Bild gewesen, das war einfach nur mal schnell umgedreht und abgedrückt. Aber man sieht hier eigentlich ganz gut, was man aus den Bildern dann noch rausholen kann. Und das finde ich eigentlich das Schöne bei dem Programm. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge gehen wir dann nochmal darauf ein, wie die HDR-Methode verbunden mit dem Tonemapping funktioniert. Das ist auch noch ein sehr mächtiges Tool. Und ja.
Ja, bis dahin könnt ihr ja schon mal probieren.
Auf eure Bilder, die ihr damit macht.
Ja, bis dahin könnt ihr es euch schon mal runterladen. Die Probeversion des Pro 3.2, das ist die aktuelle, kommt inklusive dem Adobe Photoshop Lightroom 2 Plugin. Das heißt, ihr könnt direkt drei Bilder markieren, Rechtsklick und in dorthin festlegen, dass es in Photomatix Pro zum HDR-Bild kombiniert wird.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis.
Ganz tolle Verknüpfung. Und das macht euch das Arbeiten noch wesentlich einfacher. Ähnlich geht es auch mit Photoshop, aber hier sind wir jetzt erstmal bei Photomatix. Und noch eins, die Testversion hat zwar das Wasserzeichen, aber sie ist zeitlich unbegrenzt und voll funktionsfähig. Ihr könnt also wirklich alles probieren und erstmal gucken, ob das Programm für euch das Richtige ist. Und unser nächster Workshop im Februar. Dazu will der Marek uns was erzählen.
Ja, der Studio-Workshop findet am 13.02. von 10 bis 17 Uhr statt. Wir hatten ja schon mehrfach davon gesprochen. Es sind noch 4 Plätze frei. Inhalt sind eben Blitzlichtformer im Studio, Strobist-Kits, Selbstbausätze, entfesseltes Blitzen mit Funksystemen, worüber wir ja auch schon ganz viel gesprochen haben, das Ganze einfach mal so ein bisschen in der Realität auszuprobieren und mal verschiedene Setups auch aufzubauen. Mal so die Basic-Setups und eben ein paar Kreativ-Setups und eben ganz viel Bildbesprechung. Wie gesagt, 4 Plätze sind noch frei. Der Preis sind 60 Euro inklusive Essen und Getränke. Falls ihr noch Fragen habt, meldet uns einfach. Ich habe gerade schon gesehen, der Stefan hat seine ersten Bilder vom Lensbaby mit auf die Flickr-Seite gestellt.
So schnell geht das.
Ja, das war's schon fast für heute. Eine Kleinigkeit hat der Michael noch vorbereitet. Michael.
Von draußen.
Michael vorm Weihnachtsbaum.
Genau. Der kleine Tanz um den Baum. Nein. Von draußen vom Walde komme ich her. Und muss euch sagen, es blitzte gar sehr.
Warte mal. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal hier ein bisschen mit auszumalen.
Augenblick. Also jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Lustig. Okay. Hoho. Soll ich noch hoho ho machen, ja? Ho, ho, ho.
Da bin ich wieder. Wie gut, dass ich noch meine Bärenglocke vom letzten Urlaub da habe, die eigentlich zum Schutz vor Bären da ist, aber
ho, jetzt nochmal. Von draus vom Walde komme ich her und muss euch sagen, es blitzte gar sehr. All überall hinter den Tannenspitzen sah ich lächelnde Fotografen sitzen mit Canon und Nikon und vielerlei mehr. Zogen sie ihre Objektive meinen Schlitten hinterher. Meine Rentiere wurden vom vielen Licht schon ganz scheu. Doch blieben sie weiter unserer Flugrichtung treu. Es wurden nicht weniger, wurden immer nur mehr. So fragte ich mich, wo kommen denn die ganzen Fotografen nur her? Drum landeten wir an einer kleinen Lichtung im Schnee. Da sah ich sie stehen, die drei Jungs von fotopodcast.de. Einen Workshop gestalteten sie, mitten im Wald. Available Light, zweiter Vorhang und so. Ich verstand davon nichts und mir wurde kalt. Drum ging ich auf sie zu und lachte gar froh. Stefan, Marek und Michael staunten nicht schlecht. Der Weihnachtsmann gibt es. Er ist es in echt. Die Teilnehmer kamen von ihren Tannen herunter. Das taten sie flink und waren ganz munter. Die Kameras alle im Anschlag sie hatten. Wann tut der Weihnachtsmann schon mal einen Besuch abstatten? So stellte ich mich mit Sack und Pack zu den Rentieren, die waren auf Zack. Wir posten, sie knipsten und blitzten, es glich taghell im Schein. Sie wollten tolle Bilder und so sollte es sein. Noch ehe sie sich versahen, war alles vorbei. So war ich wieder unterwegs und da unten standen die drei. Mit ihren Teilnehmern lachten und freuten sie sich sehr. So tolle Weihnachtsbilder, die gibt es nie mehr. Und wie sie so staunten, wisperten und meiner bedachten, so wünschte und wünsche ich euch heute ihnen und euch viele tolle Motive und frohe Weihnachten. Hoho, das war's. Okay.
Ja, das war doch ein schöner Abschluss. Also, wir wünschen euch allen frohe und gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, dem schließe ich
und
mich
an. Und viele, viele Fotos unter Weihnachtsbaum von leuchtenden Augen, die die Geschenke öffnen. Ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.